Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von Top Agrar. Ich bin Katrin Hingst und ich treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. Heute spreche ich mit Juliane Fees. Sie ist erste Vizepräsidentin des Deutschen Landfrauenverbands und Vorsitzende des Landfrauenvereins Württemberg-Hohenzollern. Die Bäuerin engagiert sich gegen das Mobbing von Bauernkindern. Sie berichtet uns heute von ihrer Mobbing-Umfrage, die Wellen bis ins Bundeslandwirtschaftsministerium und in die Kultusministerien geschlagen hat. Außerdem gehen wir der Frage nach, was die Branche dagegen tun kann.
Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir Sie heute bei uns im Podcast begrüßen dürfen, in unserem Bäuerinnen-Podcast von Top Agrar. Jetzt ist es so, dass wir beide nur übers Telefon verbunden sind. Frau Fees, wo dürfen wir uns denn vorstellen, dass Sie gerade sitzen?
Also ich sitze in meinem Büro auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb, habe einen wunderbaren Blick auf die Schwäbische Alb und und bin gespannt auf dieses gemeinsame Gespräch.
Schön. Frau Fees, Sie sind ja eine vielbeschäftigte Frau. Sie sind nicht nur die Präsidentin des Landfrauenverbandes Württemberg-Hohenzollern, Sie sind auch noch erste Vizepräsidentin des Deutschen Landfrauenverbands. Dennoch haben Sie ja viel Engagement, legen Sie an den Tag für das Thema Mobbing von Bauernkindern. Wie kam es eigentlich dazu?
Wir sind als Verband Württemberg-Hohenzollern, die Landfrauen, sind wir stark auch mit Bäuerinnen noch in unseren Reihen im Grunde vertreten. Ich würde sagen, so circa die Hälfte. Wir haben jetzt keine konkreten Zahlen, aber die Bäuerinnen nehmen noch einen großen Teil bei uns ein. Wir sind auch eine der wenigen Verbände Landfrauen im Bauernverband mit eigenen Mitgliedschaften, aber trotzdem natürlich nah an der Landwirtschaft verhaftet. Mhm. Und dadurch bin ich auch viel natürlich in landwirtschaftlichen Gremien, Veranstaltungen unterwegs. Und ich habe es immer wieder auch erlebt, dass mich dann Frauen angesprochen haben, die die Problematik zu Hause hatten, dass ihre Kinder aufgrund ihrer landwirtschaftlichen Herkunft in der Schule, im Kindergarten oder je nachdem auch manchmal in Sportgruppen immer wieder Probleme hatten. Und die Frauen haben dann hier und da mal ihr Herz ausgeschüttet, weil auch wenn ich mit Vorträgen zum Thema Akzeptanzlandwirtschaft unterwegs war, dass dann immer wieder Einzelne auf mich zukamen. Und es war dann für uns als Landfrauenverband nicht ganz klar, wie groß ist denn die Dimension und sind das jetzt viele oder wirklich nur Einzelfälle, und haben uns dann auch inhaltlich damit beschäftigt.
Sie haben gerade gesagt, dass es immer wieder Kinder gab, die Probleme hatten. Das heißt, diese Kinder werden gehänselt aufgrund ihrer Herkunft?
Ja, es war unterschiedlich. Manche Frauen berichteten, zwar tendenziell die Frauen, aber auch die Väter haben manchmal berichtet, aber mehr die Mütter, die dann offen drüber sprachen. Also die Kinder wurden geärgert, oder es kam dann manchmal zu Einzelfällen, wo dann einfach ein Kind gar nicht mehr in eine bestimmte Sportgruppe gehen wollte, zum Beispiel, weil es immer wieder dann irgendwelche Themen zur Landwirtschaft gab. In den Schulen war es dann auch auffällig, und da dann auch so, dass es im Unterricht manchmal ein Thema war, und das hat uns dann am meisten aufgeschreckt, muss ich sagen, dass wir den Eindruck hatten, dass es nicht nur so unter Kindern hin und her geht, sondern dass manchmal auch Lehrerinnen, Lehrer wohl offensichtlich oder Erzieherinnen, Erzieher unbewusst oder bewusst den Anfang gemacht haben von so einer Mobbingwelle. Aha. Wir haben uns dann halt inhaltlich mit dem Thema Mobbing überhaupt mal beschäftigt im Landesvorstand, haben uns gefragt, was heißt eigentlich, ab wann ist es Mobbing und wann ist es noch Hänselei? Und waren dann irgendwann wirklich aufgeschreckt und haben gesagt, also wir würden das gern genauer untersuchen. Vor allen Dingen, weil auch in Reihen unseres Landesvorstands auch einzelne andere Landfrauen, Kreisvorsitzende und so weiter ähnliche Erfahrungen hatten. Und dadurch wurde das Bild irgendwie immer deutlicher und die Dimension auch irgendwo für uns immer größer.
Frau Fees, Sie haben ja selber auch Kinder. Haben Ihre Kinder, mussten die auch Erfahrungen mit Mobbing machen?
Ja. Unser Sohn vor allen Dingen, der hat Mobbing-Erfahrungen, und zwar auch massive, nicht nur ganz einfach. Unsere Töchter haben das Klassische erlebt, was Bauernkinder immer mal wieder haben, dass sie aufgrund ihrer Herkunft irgendwie blöde Sprüche aushalten müssen. Also ich erinnere mich bei unseren Töchtern an die Zeit zur BSE-Zeit. Also die sind ja jetzt mittlerweile alle erwachsen, unsere Kinder zwischen 30 und 22, der Jüngste. BSE war so eine Zeit, wo unsere Mädchen, wenn sie dann vorne bei uns am Hof in den Schulbus einstiegen, wo sie sich dann schon einiges anhören mussten und dann manche Kinder schrien, die sollen ja nicht einsteigen, die haben BSE. Die waren dann aber zum Glück auch immer zu zweit unterwegs und haben das dann ganz gut weggesteckt. Und das war eine kurze Periode und das hat dann auch irgendwann wieder nachgelassen. Bei unserem Sohn war das leider anders. Der hat in der Grundschule, schon im zweiten Schuljahr, war eine Situation, da haben die ein Buch gelesen, das Sams-Buch. Viele kennen es sicher. Das ist dieses Sams mit diesen Punkten auf der Nase, wo man sich was wünschen kann. Und da kommt eine Passage, wo ein Herr Taschenbier über jemand anderen sagt, der hätte Stroh im Kopf. Und die Lehrerin hat leider an dieser Stelle gestoppt, als sie das vorgelesen hat, das Buch, zweites Schuljahr wohlgemerkt, und hat gefragt, wer hat denn bei uns wohl Stroh im Kopf in der Klasse? Und dann haben die Kinder alle keine Ahnung, wer hat denn hier Stroh im Kopf? Und dann hat sie den Namen unseres Sohnes genannt, ich möchte jetzt nicht erwähnen, und hat gesagt, also der ist es wahrscheinlich, weil der kommt ja schließlich vom Bauernhof. Und das hat dann natürlich die Kinder natürlich, sehr lustig, fanden sie alle total lustig. Und damit fing es dann eigentlich an, dass er von da an immer gehänselt wurde. Du kommst ja vom Bauernhof, und das nahm dann irgendwann immer weitere Kreise an und hat sich dann leider, egal was wir gemacht haben, über Jahre hinweggezogen. Und auch als dann Schulwechsel anstand nach dem vierten Schuljahr, selbst dort wurde es nicht besser. Also wir haben dann wirklich nur durch einen konsequenten Klassenwechsel und ganz massive Eingriffe auch über die Lehrerinnen und Lehrer das geschafft, dass es langsam nachließ. Aber es war eine schwere Zeit und das prägt ihn bis heute.
Das kann man sich vorstellen, dass das sehr prägend ist für ein Kind und auch lange braucht, bis es verarbeitet ist. Und es klingt unglaublich, dass so etwas von einer Lehrerin kommt. Also dass da so wenig Sensibilität herrscht. Frau Fees, es gab also mehrere Frauen im Vorstand, die von solchen Erfahrungen berichteten, und dann haben Sie daraus ja eine Umfrage zusammengestellt. Können Sie darüber was erzählen, über diese Umfrage, die Sie durchgeführt haben? Ich glaube, das ist jetzt 2 Jahre her,
dass die genau, 2,5 Jahre circa. Wir haben das über den Winter laufen lassen, dann deswegen, wir machen eine Umfrage. Wir wollen jetzt einfach mal wissen, was steckt denn dahinter? Ist das wirklich so, wie wir das jetzt empfinden? So wie wir aus unseren Reihen hier und da die Rückmeldungen hatten? Oder ist es jetzt einfach, empfinden wir es jetzt nur stärker, weil wir vielleicht zufällig jetzt da ein paar mehr Ergebnisse haben? Wir haben dann die Umfrage auf den Weg gebracht. Die ist auch ganz bewusst, möchte ich das erwähnen, die ist nicht wissenschaftlich. Die ist auch nicht wirklich, sage ich mal, als Parameter anlegen könnte, nicht professionell gemacht. Wir haben wirklich dann so ein Umfragetool, was man im Internet einfach buchen kann, haben wir dann mit den Fragen gefüllt, die wir stellen wollten, die uns wichtig waren. Das war zum einen, war ein Bauernkind, wurde deshalb selber gemobbt. Und dann die zweite Frage war, wir sind Landwirt und meine Kinder wurden deshalb gemobbt. Dann dritte Frage, ich kenne Kinder, die aufgrund ihres landwirtschaftlichen Hintergrunds gemobbt werden oder wurden. Und dann auch die nächste Frage, wer hat gemobbt? Das war uns dann wichtig. Und dann auch, konnte die Situation gelöst werden? Das war dann dort eine der letzten Fragen. Und dann war noch eine Frage, braucht es für Betroffene mehr Hilfsangebote und Unterstützung?
Ja, vielleicht konkretisieren wir das nochmal. Sie sagten, das ist keine repräsentative Umfrage. Das ist vermutlich schon allein aufgrund der Tatsache, dass die Teilnehmer nicht zufällig ausgewählt wurden. Das reicht ja schon oft als Kriterium, dass es nicht repräsentativ ist.
Den Anspruch erheben wir auch nicht. Wir sagen ganz klar, wir haben das dann über unsere Facebook-Kanäle, Instagram und so weiter verteilt. Auf unserer Homepage konnte man dann an der Umfrage teilnehmen. Und es wurde dann natürlich hauptsächlich in den landwirtschaftlichen Kreisen verteilt, logischerweise, aber das war ja auch unsere Zielgruppe. Es war dann erstaunlich, wir konnten dann durch die Postleitzahlgebiete, die teilnahmen konnten, was dann aber schon räumlich etwas eingrenzen. Und es ist schon so, dass 2/3 aus dem süddeutschen Raum kamen, derjenigen, und die geantwortet haben, und 1/3 aus dem Rest Deutschlands. Und die Ergebnisse waren dann auch so, dass wir sagen konnten, im süddeutschen Raum nimmt es nicht ganz den großen Raum ein, aber vor allen Dingen Regionen in Norddeutschland und Teile Ostdeutschlands waren sehr auffällig. Aber vor allen Dingen die Regionen Niedersachsen und Schleswig-Holstein hatten die krassesten Ergebnisse, möchte ich fast sagen.
Können Sie sich da einen Reim drauf machen, woran das liegen könnte, dass dieses Mobbing, wie das stattgefunden hat, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, Warum das im Norden so viel stärker ausgeprägt war? Haben Sie sich da einen Reim drauf machen können oder haben Sie da eine Erklärung für?
Wir konnten das aus den Ergebnissen ableiten ein Stück weit, weil wir auch ganz offen gefragt haben. Bei 2, 3 Fragen haben wir gefragt, möchten Sie uns noch was mitteilen? Und auch am Ende der Umfrage konnten die Teilnehmenden im Grunde ihre Dinge, die sie noch auf dem Herzen hatten, vermitteln. Und wir haben weit über 400 Antworten nochmal bekommen, zusätzlich zum Teil wirklich DIN A4-seitenweise Berichte über betroffene Familien, die ihre, ja, ich möchte fast sagen, ihr Schicksal dann geschildert haben. Und da waren wirklich dann auch erkennbar, dass es vor allen Dingen tendenziell die Tierhalter waren, die stärker betroffen waren wie die, sag ich mal, Ackerbaubetriebe oder andere Tierhalter. Und da auch tendenziell verstärkt die Schweinehalter.
Das ist interessant. Was haben die Familien geschildert? Also was für Anfeindungen haben diese Familien geschildert? Und interessant wäre vielleicht auch noch, haben sich diese Anfeindungen verändert im Vergleich zu früher? Wurde früher aufgrund anderer Dinge gemobbt als heute?
Ja, es war also auch, das war gut erkennbar, um so das Zeitfenster nochmal zu zeigen. Wir hatten also wirklich auch viele Ältere erstaunlicherweise, die mitgemacht haben. Das konnten wir jetzt nicht, die mussten jetzt nicht ihr Alter angeben, aber aus den Antworten war das erkennbar. Die Älteren, ich möchte sagen, so ist ab 60 Jahre aufwärts, da haben doch einige auch dann geantwortet und sich gemeldet. Das waren Menschen, die damals auch in ihren Beiträgen kam das raus, oft aus ihrem Dorf heraus, dann in eine weiterführende Schule kamen, in einen größeren Stadtverband dann auch für den Unterricht gegangen sind. Und das waren die, die dann berichtet haben, dass sie dann ihre Probleme hatten aufgrund ihrer dörflichen, ihrer landwirtschaftlichen Herkunft. Also da gibt es dann Zitate wie, geh du mal wieder zurück auf deinen Misthaufen oder was willst du denn hier? Das reicht doch, wenn du einen guten Misthaufen aufsetzen kannst. All solche Sachen. Also das kam öfter. Gerade der Misthaufen war, warum auch immer, irgendwie auch ein zentrales Thema. Daran manifestierte sich offensichtlich auch dieses typisch Bäuerliche. Und wenn man sich so an die alten Dörfer erinnert, dann war ja wirklich vor jedem Haus dann fast so ein aufgesetzter Misthaufen. Und das war wohl so dieses klassische Bild, wo die Kinder mit geärgert wurden. Da möchte ich auch einen erwähnen, der mir besonders nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Das ist der Dr. Corino. Der hat sich bei mir persönlich gemeldet. Das ist ein Spezialist für Robert Musil. Der lebt in Tübingen. Ich darf ihn auch nennen. Das hat er mir erlaubt.
Ja,
und er hat mir sogar Bilder geschickt von seiner Kindheit auf dem Hof. Und der ist also in ein städtisches Gymnasium gegangen und hat fürchterliche Anfeindungen gehabt. Und er hat es später auch in Büchern, er schreibt Prosa vor allen Dingen, hat er das dann verarbeitet. Also da hat er mir selbst Bücher zugesandt. Also wirklich Schicksale, die, wo man merkt, die begleiten bis ins hohe Alter.
Also auch im Alter hat dieses Erlebnis oder diese Erlebnisse haben nachgehalt. Die haben Einfluss bis ins hohe Alter.
Ja, wirklich. Und ich glaube auch, dass der ein oder andere vielleicht auch in seinem Berufsleben stark getrieben war von diesem, den zeige ich's. Und das kommt auch bei dem Dr. Corino ganz deutlich auch in seiner Prosa raus. Da merkt man immer wieder, wie er versucht, das nochmal klarzustellen. Aber dann die Gruppe des mittleren Alters, möchte ich sagen so 30, 35 aufwärts, bis in mein Alter, Mitte 50, die sind weniger betroffen. Das ist, glaube ich, die Zeit, wo auch die landwirtschaftlichen Betriebe sich geöffnet haben, wo alles moderner wurde, wo aber die Bauernhöfe noch, ich möchte sagen, Teil des Dorfes waren, ganz selbstverständlich und auch so den Wirtschaftswandel mitgemacht haben. Da waren nicht so viele Ergebnisse, also nur vereinzelt. Richtig schlimm wurde es dann bei den Jüngeren. Da kommen dann wirklich die sehr, sehr traurigen Informationen, die deutlichen Mobbingfälle, wo auch dann Schicksale sind, bis hin zu wirklich dann auch Magersucht bei Töchtern oder Söhne, die depressiv wurden, krank wurden, die nicht mehr in den Unterricht gehen wollten, die nicht mehr in der Lage waren, überhaupt ihren schulischen Unterricht zu schaffen. Also da kommen richtig schwere Schicksale dann zutage, wo ich wirklich das ein oder andere, wenn ich das dann gelesen habe, wo ich heute noch wirklich mit Tränen kämpfen muss, wenn ich daran denke, was diese jungen Menschen jetzt aushalten mussten zum Teil.
Frau Fies, Sie haben ja diese Umfrage auch schon auf einigen Vorträgen vorgestellt, Vortragsabenden. Wie reagiert denn das Publikum darauf? Können die sich damit identifizieren? Sind die schockiert? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich habe viel bei landwirtschaftlichem Publikum gesprochen. Da kommen tendenziell natürlich auch Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Da merkt man sehr die eigene Betroffenheit und auch, dass manche wirklich auch selber in dem Moment, wo ich dann die Dinge vorlese, ich lese ja dann auch die O-Töne zum Teil vor, wo man dann schon merkt, dass eine ganz hohe Betroffenheit da ist und das ganz, ganz schwer zu verarbeiten ist. Und ich habe das ja selber als Mutter erlebt. Das ist jetzt natürlich schon lange, lange her bei uns, aber man ist sehr, sehr ohnmächtig. Und diese Ohnmacht ist immer wieder auch erkennbar, auch beim Publikum. Ich habe aber auch schon vor gemischten Gruppen gesprochen. Und da ist es dann auch merkbar, wie sehr auch Menschen, die nicht aus der Landwirtschaft sind, dann erschrocken sind und dann auch später oft auf mich zukommen, sagen, ich hätte mir das gar nicht vorstellen können. Das ist ja furchtbar. Und wieso passiert denn das? Und auch viele Fragen stellen und dann auch zum Teil gerne aktiv werden wollen und sagen, wie können wir das denn besser machen? Wie können wir das denn ändern?
Würden Sie sagen, dass das Bewusstsein dafür im Rest der Bevölkerung noch gar nicht da ist? Also dass dieses Problem, dass Bauernkinder mit Mobbing haben, dass das in vielen Schichten noch gar nicht angekommen ist? Also dass das viele gar nicht wissen, dass das ein Problem ist?
Ich denke, dass das viele nicht wissen. Jeder bewegt sich ja in seinem Leben und jeder hat viel zu tun. Und ich stelle das jetzt auch nicht irgendwo als schlechthin. So wie wir ja auch in vielen anderen Bereichen auch uns wenig auskennen als landwirtschaftliche Klientel und uns nicht vorstellen können, wie andere Menschen mit was für Sorgen die zu kämpfen haben. So wie heißt das so schön heute, die klassische Blase. Also von dem her mache ich das auch niemandem zum Vorwurf. Und ich denke, Mobbing gibt es ja auch in allen möglichen Formen. Deshalb, ich möchte auch nicht ein Mobbing, was Kindern passiert, weil sie vielleicht nicht der klassischen Schönheitsidealen entsprechen. Denen passiert auch Mobbing oder Kinder, die vielleicht aus anderen Familienumfeldern kommen, wie es klassisch üblich ist. Auch die können Mobbing erfahren. Also ich möchte überhaupt, Mobbing ist einfach ganz furchtbar, wenn es wirkliches Mobbing ist. Und da gibt es ja auch eine klare Definition von Mobbing. Mobbing ist was über längere Zeit passiert, was wirklich auch seelische Schäden anrichtet, wo der Mensch auch fast nicht alleine mit klarkommt, das ist dann Mobbing. Mobbing ist nicht nur mal Hänseln. Und das ist auch ganz klar, da haben wir auch geschaut, dass das auch klar ist in unserer Umfrage. Und deshalb, ich glaube schon, zu der Zeit, als die Umfrage dann in der Öffentlichkeit war, ganz stark, wir hatten ja sogar einen Beitrag in den Tagesthemen, das war wirklich toll, dass das so aufgenommen wurde, auch von den Medien zu diesem Zeitpunkt, da war es schon präsenter, da bin ich auch sehr oft darauf angesprochen worden, auch unser Verband wurde viel gefragt, aber es ist nicht so, dass wir jetzt da ein dauerhaft großes Bewusstsein schaffen können mit solchen Dingen, aber ich glaube, wir als landwirtschaftliche Klientel müssen uns damit so weit auseinandersetzen, dass wir die Frühzeichen erkennen und dann auch vielleicht gleich reagieren können, weil das ist, glaube ich, das Zentrale, dass es nicht zu lang geht und dass man dadurch den Menschen, dem das widerfährt, eigentlich auch dann früh genug hilft. Das ist auch der Grund, weshalb ich die Vorträge gerne halte und gerne überall hinfahre und komme, um einfach auch zu sensibilisieren, dass man sich schnell Hilfe holen muss.
Sie haben ja gerade das Thema Ohnmacht angesprochen, dass Eltern oft fühlen, wenn ihre Kinder betroffen sind und geärgert werden, weil sie so wenig tun können. Als Sie diese Umfrage ausgewertet haben, hatten Sie da auch das Gefühl von Ohnmacht oder hatten Sie das Gefühl so, jetzt mit diesen Ergebnissen versuchen wir jetzt was zu bewegen und was haben Sie versucht anzustoßen und zu bewegen damit?
Also die Zahlen waren für uns schon ein Stück weit fast ohnmächtig machen, das möchte ich echt sagen. Also wir hatten eine große Betroffenheit auch innerhalb unseres Landesvorstands, die gesagt haben, es kann ja wohl nicht wahr sein. Es war auch von den Ergebnissen her, also dass diese Mobbingfälle so groß waren, also fast die Hälfte hat ja dann geantwortet mit ja, wir sind von Mobbing betroffen oder wir kennen ein Kind, was betroffen ist. Was uns sehr auch erschrocken hat, waren die Zahlen, die Ergebnisse vor allen Dingen auch zu den Lehrerinnen, Lehrern und Erziehern, dass wirklich 30% derjenigen, die von Mobbing berichteten, gesagt haben, es ging von Lehrerinnen, Lehrern oder Erziehungsbeauftragten aus. Und das waren Zahlen, die haben uns sehr, sehr schockiert.
Darf ich da gerade noch mal einhaken? Gehen Sie denn davon aus, dass das böswillig passiert ist oder gehen Sie davon aus, dass diese Lehrer und Erzieher einfach gar nicht sensibilisiert sind für die Problematik? Sind Sie da zu einer Einschätzung gekommen? Oder
ja, wir haben nicht? Da viele Reaktionen auch von Lehrerinnen und Lehrern bekommen, nachdem wir dann die Ergebnisse veröffentlicht haben. Und es war dann schon so, dass wir gemerkt haben, dass für manche das gar nicht bewusst war, mit was sie ein Mobbing ausgelöst haben. Und da muss ich sagen, also da habe ich auch ein Beispiel von unseren eigenen Kindern. Es war im Gymnasium 12. Klasse eine Englischlehrerin, die Greenpeace-Unterlagen aus Amerika mit sehr negativen Berichten über die amerikanische Landwirtschaft auf Deutsch übersetzen ließ. Und dann war es unser Sohn, der dann gesagt hat, wieso müssen wir jetzt so einen Text übersetzen? Die Inhalte sind komplett falsch. Und die Englischlehrerin hat dann gesagt, nee, bitte, jetzt geht es hier nur ums Übersetzen. Also wir reden, die Inhalte spielen jetzt keine Rolle. Er hat dann nochmal nachgehakt und hat gesagt, das kann aber doch nicht sein, dass wir solche Dinge auf Deutsch übersetzen, die inhaltlich komplett auch mit der deutschen Landwirtschaft nichts zu tun haben. Und dann war die Lehrerin schon etwas ungehalten, hat ihn dann nochmal gebeten, jetzt irgendwie nur zu übersetzen. Er hat dann nochmal nachgehakt und hat gesagt, also er schlägt jetzt eine Diskussionsrunde im Anschluss vor, auf Englisch gern, zu diesem Thema. Und dann war die so sauer, die hat ihn dann aus der Klasse geworfen. Ich habe dann nachher mit der Lehrerin und mit unserem Sohn dann die nochmal aufgesucht und ein Gespräch gesucht. Und sie war dann völlig erschrocken, als ich ihr das versucht habe zu erklären, was das für uns bedeutet, dass sie nämlich Informationen den Kindern ungefiltert gibt, die auch mit unserer Landwirtschaft in Deutschland nichts zu tun haben. Und sie hat dann erst
gemerkt,
dass sie da vielleicht auch Themeninhalte bei den Kindern impliziert, die dann mitnehmen in ihren Alltag und die Reflexion dazu nicht hatten. Und da hat sich dann auch entschuldigt und war dann sogar mal mit der Klasse bei uns dann nochmal auf dem Hof. Aber man sieht, es passiert, ich möchte auch sagen, es passiert in den meisten Fällen wahrscheinlich ohne böse Absicht oder aus irgendeiner tiefen Überzeugung. Wir haben ja auch Lehrerinnen, Lehrer, die Soko Tierschutz in die Schulen einladen oder PETA und da Unterricht gestalten. Und da ist es ja so, da muss man sagen, man muss ja dann den Ausgleich schaffen. Und das ist das, was auch die, was auch die Kultusministerien eigentlich erwarten und verlangen von den Lehrern. Und das gelingt vielleicht nicht immer.
Das heißt, spiegelt sich so eine Unausgewogenheit. Jetzt kommen wir gerade vom Thema ab. Wir kommen gleich nochmal wieder zurück zu den Aktionen, die Sie geplant haben die Sie daraus abgeleitet haben aus Ihrer Umfrage. Trotzdem würde ich hier jetzt gerne nochmal nachfragen. Gelingt es denn in den Schulbüchern immer ein ausgewogenes Bild der Landwirtschaft darzustellen oder haben Sie auch dort das Gefühl, dass da vielleicht ein Akzent gelegt wird, den man im Zungenschlag, der eigentlich nicht so erwünscht ist oder der nicht neutral ist, sagen wir es mal so.
Ja, im Grunde ist es ja ein Gesamtpaket und das passt eigentlich auch schon wieder zu den Aktionen, da sind wir gar nicht so weit abgeschwimmen. Es ist so, dass wir ganz bewusst dann gesagt haben, okay, wir müssen dran an das Thema und wie können wir es machen? Und das, was Sie sagten gerade, die Schulbücher sind das eine, auch die Sensibilisierung der Lehrerinnen und Lehrer war das zweite und auch überhaupt das Thema auch bei den Menschen draußen präsenter zu machen. Und das waren dann im Grunde drei Schritte. Zum einen natürlich an die Öffentlichkeit gehen mit den Ergebnissen und da hatten wir ein sehr hohes mediales im Grunde aufnehmen der Problematik. Zu den Schulbüchern möchte ich sagen, dass wir uns einen ganzen Stapel an Schulbüchern gekauft haben, die in Baden-Württemberg im Moment im Schulunterricht gebraucht werden. Und wir haben uns auch mit der Thematik tiefer beschäftigt. Und uns ist dann wirklich aufgefallen und wir waren auch sehr erschrocken, wie das System mit den Schulbüchern, die in die Schulen gelangen, eigentlich funktioniert. Das war uns im Vorfeld nicht bewusst und ich denke, das ist auch den meisten Eltern nicht bewusst, dass nämlich Schulbücher von den Verlagen geschrieben werden und die Kultusministerien in der Regel da zumindest bei den Fachbüchern wie Biologie, Erdkunde und so weiter gar keinen großen Einfluss haben oder nehmen. Die Verlage schreiben verschiedene Versionen für verschiedene Schulen und verschiedene Klassenabschnitte und die Inhalte bestimmen die Verlage. Und es gibt dann Schulbücher mit deutlicheren Tönen, auch in Bezug auf Landwirtschaft, wo wir dieses klassische Schwarz-Weiß-Thema Landwirtschaft, Bio ist alles gut, konventionell ist alles schlecht, mit dementsprechend grausligen Bildern unterlegt oder wunderschönen Bildern unterlegt, dann stattfindet. Und dann gibt es aber auch Schulbücher, die sind ausgewogener. Und wir haben das überhaupt nicht verstanden, dass das so ist. Und wir haben dann auch nachgefragt und uns da firm gemacht, dass die Auswahl, welches Schulbuch später in der Schule im Unterricht genutzt wird, das treffen die Schulen, beziehungsweise in der Regel sogar nur die Fachlehrer. Die Fachlehrer setzen sich zusammen und überlegen sich, welches Buch wollen sie. Und wenn die Fachlehrer tendenziell eher, sage ich mal, auf dem Biotrip sind, ich möchte es mal ein bisschen flapsig so nennen, dann wird das Buch dementsprechend anders gewählt, wie wenn es Lehrer sind, die vielleicht vom Dorf kommen oder vielleicht einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben und dann vielleicht sich eher für ein anderes Schulbuch entscheiden. Und das war für uns dann der Moment, wo wir gesagt haben, das kann gar nicht sein, dass da so was Unausgewogenes stattfindet. Und haben dann mit der Kultusministerin in Baden-Württemberg das Gespräch gesucht und haben mir das Thema vorgestellt, haben mir die Zahlen zum Mobbing Bauernkinder vorgestellt und auch das Thema Schulbücher ganz gezielt angesprochen, ihr dann Beispiele gezeigt. Wir haben auch Beispiele mitgenommen, wie zum Beispiel Tierrechtsorganisationen in Schulen sind. Das findet man über Facebook oder so, wird das alles von diesen Tierrechtsorganisationen gepostet. Und sie war dann sehr, sehr erschrocken und ist dann sofort, und das muss ich sagen, das war wirklich toll, aktiv geworden und hat dann erstmal einen Lehrerbrief rausgegeben zu diesem Thema, hat auf das kritische Thema Mobbing Bauernkinder hingewiesen und hat um Ausgewogenheit gebeten. Sie hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt zusammen mit dem Landwirtschaftsministerium, die jetzt die Fachbücher auf Ausgewogenheit hin prüfen in Baden-Württemberg. Und da sind sie schon ziemlich weit, soweit ich das jetzt weiß. Und sie hat auch das Thema Lernort-Bauernhof nochmal auf den Schirm genommen. Wir haben vorgestellt, dass es Lernort-Bauernhof gibt und dass es auch wunderbare Informationsmaterialien zu Lernort-Bauernhof gibt für die Schulen. Und hat auch das jetzt massiv auch aktiv beworben und hat auch Lernort-Bauernhöfe besucht, um auf das Thema aufmerksam zu machen.
Das heißt, so ohnmächtig waren Sie gar nicht in dem Moment, wo Sie so betroffen waren und durch die Umfrage und so einen guten Einblick da reinbekommen haben, was was manche Bauernkinder erleiden müssen in der Schule, sondern haben einiges erreicht, was da dann dadurch angestoßen.
Ja, wir haben in Baden-Württemberg viel erreicht und das war wirklich toll. Wir sind weitergegangen. Wir haben auch das Gespräch mit Julia Glöckner, der Bundeslandwirtschaftsministerin, gesucht. Haben Sie auch dafür gewinnen können und sensibilisieren können, dass das Thema nicht nur marginal stattfindet, sondern wirklich auch in manchen Regionen auch stärker und wirklich ein Problem ist? Und sie hat an die Kultusministerien in Deutschland geschrieben, hat auch die Kultusministerkonferenz gebeten, sich des Themas anzunehmen und hat da auch, das weiß ich mittlerweile, wir haben da die Informationen bekommen, hat da auch Rückmeldung bekommen, dass die Kultusministerkonferenz das nochmal auf ihren Plan genommen hat und auch dafür sensibilisiert hat, dass alle Kultusministerien sich des Themas nochmal intensiver annehmen und auch die Schulbücher stärker prüfen und da einen stärkeren Fokus drauf legen, ob Ausgewogenheit bei dem Thema Landwirtschaft stattfindet.
Das ist ja jetzt die ganz hohe Ebene, also wo wirklich in der Politik und auf höchster Ebene geguckt wird, wie man da eine Ausgewogenheit schaffen kann. Sehen Sie noch andere Ansatzpunkte?
Wir haben des Weiteren noch versucht, einen runden Tisch auf den Weg zu bringen im Ministerium für Landwirtschaft bei uns in Baden-Württemberg. Dabei war das Wissenschaftsministerium und auch nochmal das Kultusministerium. Und darum ging es dann zu schauen, wie auch die Lehrerausbildung anders gestaltet werden kann. Und wir haben dann Kontakt zu den pädagogischen Hochschulen aufgenommen und haben denen angeboten, dass also sozusagen Referendare, Referendarinnen, die in der Ausbildung sind zu Lehrerinnen, Lehrern, dass die auch auf Höfe eingeladen werden können. Und wir haben auch angeboten, dass wir auch an die pädagogischen Hochschulen kommen, um Landwirtschaft vorzustellen, die heutige Landwirtschaft zu zeigen, mit wie viel Verantwortung wir auch unterwegs sind. Und da gibt es jetzt auch erste Ansätze an der Pädagogischen Hochschule in Heilbronn, Ludwigsburg, wo jetzt schon das stattfindet, dass also wirklich Jungreferendarinnen, Referendare Module zur Landwirtschaft buchen können. Und das ist das Zweite, was wir probiert haben. Und das Dritte war, dass wir uns um die Betroffenen gekümmert haben. Wir haben einen sozusagen ein Infoheft rausgegeben, was man machen kann, wenn man bei Kindern merkt, dass Kinder, die eigenen Kinder von Mobbing betroffen sind. Das auch in Kooperation mit dem Kultusministerium, wo auch die Kultusministerin ein Vorwort dazu gegeben hat. Und da sind im Grunde die Informationen drin, wenn jemand jetzt wirklich merkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, wie man vorgehen kann, in welcher Reihenfolge man das Gespräch mit der Schule suchen sollte, mit den Lehrerinnen und Lehrern und welche Möglichkeiten man hat, dann auch Hilfe zu holen, mit bis hin zu Beratungsstellen und Ansprechpartnern, die man dann anrufen kann, die einem weiterhelfen. Und diese Information findet man auch bei uns beim Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern auf der Homepage. Die kann man sich runterladen und kann dann nachschauen, wenn man da Sorgen hat und einfach Hilfe braucht.
Ich finde, das klingt so, als hätten Sie eine Menge bewirkt und bewegt durch diese Umfrage und durch Ihre Sensibilisierung für das Thema. Frau Fees, was denken Sie, wie könnten die Landwirte selber für ein besseres Klima sorgen oder wie können die Landwirte aktiv werden, um die Kinder zu unterstützen? Was ist da?
Also ich denke, wir als Landwirtschaft müssen uns bewusst machen, dass wir nur noch eine sehr kleine Gruppe sind in der Gesellschaft. Und dass das, was wir tun, auch vermittelt werden muss. Das eine sind natürlich Landortbauernhöfe, die machen schon einen tollen Job, die haben da auch viele Ansätze. Wir als Landfrauen sind ja auch ganz, ganz aktiv in diesen Bereichen. Aber ich glaube, jeder einzelne Betrieb für sich muss auch überlegen, wie macht er als Unternehmen, die wir ja nun mal sind, auch seine eigene Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist für mich ein wichtiger Aspekt, nämlich wie kriege ich Akzeptanz und Reputation in meiner Region, dass vielleicht da das ein oder andere Mal auch solche Dinge verhindert werden können.
Das heißt, Sie würden gar nicht so weit gehen, dass Sie sagen, jeder muss im Netz oder auf ganz hoher Ebene sich engagieren. Es würde im Prinzip schon viel bringen, wenn alle dafür sorgen, dass in ihrem Umfeld, in ihrer Stadt, in ihrem Dorf eine Verbindung oder ein Draht zu den Menschen herrscht. Das würde schon viel bringen.
Ja, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schlüssel und das würde auch schon viele vielleicht beginnende Dinge, die vielleicht entstehen können, dann auch schon im Frühkeim ersticken, weil wir als Landwirtschaft uns einfach stärker erklären müssen. Vieles, was wir tun, ist für die Menschen nicht mehr erkennbar. Wir leben oft auf Abseitshöfen, also wir haben selber auch einen Aussiedlerhof und leben nicht im Dorf. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich beteiligen, indem man in Gremien, in Vereine geht vor Ort. Man kann aber auch die Menschen zu sich auf den Hof einladen, immer mal wieder. Ob das nun die Feuerwehrübung ist, wo man einfach sagt, Mensch, macht doch mal bei uns auf dem Hof eure Übung. Und dann sitzt man nachher, gut, zu Corona-Zeiten jetzt nicht, aber sitzt man vielleicht nachher noch zum Bier zusammen. Oder einfach auch natürlich die Schulklassen, die Kindergärten auf den Hof einladen. Also wir hatten einen Lehrer, der hat sich gemeldet und er sagt, er kommt selber von dem Hof. Und er merkt immer wieder, wie seine Kolleginnen einfach Probleme haben mit den Kindern vom Hof, vor allem mit den Söhnen. Und ich möchte das so offen ansprechen. Er sagte, die Jungs von den Höfen sind so gewohnt, so selbstständig zu arbeiten und schon sehr früh dürfen die großen Traktoren fahren und kriegen ganz viel Verantwortung und sind dann natürlich zum Teil wirklich auch sehr selbstbewusst. Und die sind dann manchmal ganz, ganz schwierig, auch im Klassenverband einzufangen, sagte er. Ihm macht das nicht so viel Probleme, weil er weiß einfach, wie er mit denen umgehen muss. Aber er sagt, er hat auch Kolleginnen erlebt, die einfach völlig ohnmächtig sind mit diesen selbstbewussten Kindern, die eigentlich so ihr Ding machen. Und ich glaube, auch da müssen wir auch aufpassen, als landwirtschaftliche Familien, unseren Kindern da auch auch die nötige Aufmerksamkeit zu schenken und zu sagen, du, schau mal, im Schulverband musst du dich anders verhalten. Du musst dich irgendwo einfügen in die Gemeinschaft. Das Zweite ist auch, dass uns eine Sozialpädagogin, die selber auch von einem Hof kommt und die aber in einem großen pädagogischen Zentrum arbeitet, die sagt, sie erlebt es immer wieder, dass Kinder von Höfen dann doch mit den Gummistiefeln kommen, mit denen sie am Tag vorher noch in der Silage gespielt haben. Und sie sagte, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Kinder im Grunde dann nicht mit irgendwie muffigen Rucksäcken oder stinkigen Schuhen nach draußen schicken. Viele, die das jetzt hören werden, sagen, ja, das ist ja selbstverständlich, aber offensichtlich ist es das leider noch nicht. Und ich muss sagen, jedes Kind, was dann wegen solchen Dingen nachher gemobbt wird, ist ein Kind zu viel. Wir müssen da auch an uns selber arbeiten und müssen auch selber sensibel sein, wie wir mit der Gesellschaft auch agieren und wie wir uns in der Gesellschaft verhalten, weil vielleicht wird das ein oder andere Mal auch dann Tür und Tor für solche Dinge auch geöffnet. Aber ganz zum Schluss möchte ich sagen, dass es natürlich nicht so ist, nur weil man jetzt einen frischen Rucksack hat und saubere Schuhe, dass es dann immer passt. Also wir haben das ja selber erlebt, selbst wenn man alles richtig machen möchte und auch tut, dann ist man vielleicht am Ende, wenn irgendwas passiert, doch nicht gefeit. Und wichtig ist, dass man dann Hilfe holt und auch nicht zu lang wartet. Das ist für mich der Schlüssel dann, um im Grunde das Kind sehr, sehr schnell und auch gut aus dieser Situation herauszuholen, dass es nicht einfach auch, sage ich mal, einen psychischen Knacks hat, der dann ein Leben lang bleibt.
Frau Fees, ich finde, das klingt nach einem guten Schlusswort. Man merkt, wie viel Herzblut Sie in dieses Thema reinstecken und was Sie auch erreicht haben dadurch, dass Sie sich mit dem Thema beschäftigt haben und mal nachgefragt haben und sich auch nicht gescheut haben, die entsprechenden Stellen danach auch darauf aufmerksam zu machen, dass da was im Argen liegt. Das war sehr interessant, das von Ihnen zu hören. Und vielleicht gelingt es uns ja auch mit diesem Podcast, dass wir das Thema nochmal ein bisschen in den Vordergrund holen und vielleicht auch nochmal in einige Köpfe zurückbringen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen.
Ich möchte auch danke sagen, dass ich die Möglichkeit hatte, dieses Thema Mobbing-Bauernkinder hier auch nochmal darzustellen. Und ja, ich hoffe einfach, dass alle Menschen da draußen, die vielleicht ein Problem haben in dieser Richtung, dass sie Hilfe finden, dass sie auch aktiv werden können und dass wir dadurch, dass wir das als Landverband Württemberg-Hohenzollern auf den Weg gebracht haben, dass wir da auch Wege ebnen konnten, dass es Kindern heutzutage und in Zukunft besser geht. Danke auch, dass ich die Möglichkeit hatte, hier zu sprechen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Top Agrarbäuerinnen-Podcast mit Juliane Fees, Vizepräsidentin des Deutschen Landfrauenverbands. Für die nächste Folge haben wir Christine Hamester-Koch aus Schleswig-Holstein eingeladen. Sie ist Pionierin der Bauernhofpädagogik und berichtet über Kindergärten auf den Höfen und ihr eigenes Schulungszentrum, den Ellernhof in der Nähe von Lüneburg. Wir freuen uns.